Dank euch. Vielen Dank, Marc, dass du uns da so ehrlich und direkt in Gottes Gegenwart geführt hast. Voll kostbar. Danke, Jesus, dass du da bist. Wir öffnen unsere Herzen für dich, für dein Reden. Danke für deine Liebe. Danke, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Schön, euch alle zu sehen. Meine Backe ist ein bisschen geschwollen, falls ihr euch wundert. Ich hatte eine kleine Zahn-OP am Freitag. Da sind Zähne gezogen worden und Implantate gesetzt worden, aber es ging alles gut. Hat alles gut geklappt, einfach so vom Äußeren. Genau. Ja. Ich habe hier einen Hirtenstab dabei. Den haben Kerstin und ich geschenkt bekommen auf der Gemeindefreizeit. Und es war echt der Hammer, wir hatten eine super Freizeit. Kerstin ist jetzt gerade nicht da, sie ist jetzt gerade mit der Jugend hinten. Die bereiten jetzt schon Gottesdienst vor. Am 20. September gestaltet die Jugend den Gottesdienst. Bin schon gespannt, ja. Und deswegen kann ich jetzt das gut sagen, Kerstin hat die Gemeindefreizeit vorbereitet, Wochen gebetet und Research gemacht und das zusammengetragen, dieses Move. Und es war echt ein Move, ein Bewegtsein. Und das war richtig gut. Und was uns sehr bewegt hat, ist dieser Hirtenstab. Das hat der Helmut, Ulrike und Sabine und Uli organisiert als Dankeschön. Und dann haben die Beteiligten einfach geschrieben, was sie erlebt haben. Liebe Staudis, was für Moving-Tage gemeinsam hier verbringen zu dürfen. Vielen Dank für das Engagement, die Liebe und euer vom Geist geführt sein. Das fand ich echt cool. Danke für die schöne gemeinsame Zeit in Bramberg. Es ist schön zu sehen, wie wir alle zusammen mit Jesus neue geistliche Bereiche einnehmen und er der Mittelpunkt ist. Finde ich sehr gut. Danke, Auntie und Onkel. Ich hatte ganz viel guten Spaß, William. Wir sind so dankbar, euch kennenzulernen. Es ist alles immer total schön und lustig. Danke, dass ihr Bramberg gerade auch geistlich jedes Jahr so super leitet. Genau so. Danke dafür. Das war echt cool, dieses Geschenk zu bekommen. Jetzt zur Predigt heute Morgen. Mein Herz ist ein bisschen weich, weil es ein Herzensthema ist von mir. Also es kann sein, dass vielleicht die ein oder andere Emotion rüberkommt. Aber es ist okay, Männer, echte Männer weinen. So seid nicht irritiert, vielleicht, falls das kommt. Ihr kennt mich ja. Das Thema ist, wenn der Himmel dein Herz flutet. Wenn der Himmel dein Herz flutet. Wir haben in den letzten Wochen darüber geredet, was Gottes Geist alles bewirkt. Er überführt von Sünde. Er hilft uns, die Wahrheit Gottes zu erfassen. In Johannes heißt es, er ist unser Parakletos, dieses griechische Wort für Beistand, Helfer, Tröster, Ratgeber, Fürsprecher, Anwalt und Weisheit. In Apostelgeschichte 2 sehen wir, dass der Geist Gottes die Kraft ist, Gottes Reich zu verkündigen und zu bauen. Paulus schreibt uns in Philipper 4, dass er der Friede ist in unseren Sorgen und Ängsten. Der Geist Gottes ist unser Shalom-Frieden. Shalom bedeutet mehr als genug. Galater 5 beschreibt Paulus die Frucht des Geistes, die er uns schenkt. Durch den Heiligen Geist erleben wir Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. In der 1. Korintherbrief, Kapitel 14, da spricht Paulus von den Gaben des Geistes, die 9 verschiedenen Gaben des Geistes, die wir auch bei uns in der Gemeinde ganz bewusst erleben und praktizieren wollen. Deswegen haben wir am 4. Juli diesen Samstag der Aktivierung der Geistesgaben. Du wirst lernen, Gottes Stimme zu hören, ihr zu folgen. Du wirst lernen, in den Geistesgaben zu wandeln. Du wirst lernen, prophetisch über andere zu sprechen. Wir machen das mit ganz praktischen Übungen. Da schon herzliche Einladung. Aber eins der wichtigsten Dinge, was der Heilige Geist auch macht und was wir oftmals so sehr vergessen, gerade in unserer westlichen Welt, die sehr aufgabenorientiert ist, ist, dass der Himmel unser Herz fluten möchte mit der Liebe des Vaters. Paulus schreibt es in Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Einer der größten Schätze, die der Heilige Geist für uns hat, ist, dass er die Liebe des Vaters in unsere Herzen ausgießt. Wo der Himmel unser Herz flutet mit der Liebe des Vaters. Unser Gott ist ein beziehungsorientierter Gott. Er rüstet uns in unserer Beziehung auch aus mit den oben beschriebenen Eigenschaften und Gaben. Und doch wirkt alles nur durch seine eine großartige Eigenschaft. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 13, ab Vers 1, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte, alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, also in den Gaben des Geistes wandeln würde, wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, wenn ich also gute Werke tue, wenn ich mich selbst opfere, meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, also quasi fast als Märtyrer für ihn sterben würde, aber dabei keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Was sagt Paulus hier? Alles ohne Liebe ist nichts. Johannes Hartl sagt, ohne Gebet ist alles nichts. Paulus sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Gute Werke ohne Liebe sind nichts wert. Gaben des Geistes ohne Liebe sind nichts. Was bedeutet es umgekehrt? Alles wirkt nur durch Liebe. Alles, was wir tun, benötigt das Fundament von Gottes Liebe. Die Quelle der Liebe ist der Vater im Himmel. Gottes Liebe ist nichts, was man sich erarbeiten kann und auch nicht muss. Sie wird wie ein großzügiges Geschenk oder ein Strom in die Herzen der Menschen gegossen. Im alten Bund hat sich Gott durch seinen Namen offenbart. Er hat gesagt, ich bin Jahwe Jire, dein Versorger. Ich bin Jahwe Nissi, dein Banner, ich gehe dir vorher. Ich bin Jahwe Rapha, dein Arzt, ich heile dich. Dann kam Jesus. Und sie fragen ihn in Lukas 11, wie sollen wir beten? Um Vers 2 sagt er Folgendes. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater. Unser Vater. Für uns Christen hier in der westlichen Welt sind es so vertraute Worte. Ja, das Vaterunser, klar, haben wir in der ersten Klasse auswendig gelernt. Oder spätestens beim Erstkommunionsunterricht. Das ist vielleicht für uns so vertraut, dass es nicht länger real ist. Es ist vielleicht so gewöhnlich, ja, Papa Gott oder lieber Vater im Himmel, aber sinkt es wirklich ein? Für die 12 Jünger waren diese Worte revolutionär. Niemand zuvor hatte je von Gott als Vater gesprochen. Zur damaligen Zeit sprachen die Philosophen von vagen Begriffen einer Gottheit. Doch Jesus offenbarte, dass Gott wahrhaftig Vater ist. Das war ein absoluter Paradigmenwechsel. Ein neues Zeitalter. Der Name Gottes ist Vater. Und Gottes Liebe ist so wunderbar. Würdest du die ganze Liebe aller Väter und Mütter dieser Welt zusammennehmen, alles, was sie beinhaltet, es wäre nur ein Abglanz dessen, was die Liebe des Vaters wirklich ist. Und diese Liebe des Vaters, die gilt dir und mir gerade jetzt. Ich war so bewegt im Lobpreis, das hat mich so berührt. Mutig komme ich vor den Thron. Deine Gnade hat all meine Sünde weggewaschen. Wow, weil er mich liebt, weil er mich liebt. Und im alten Bund haben sie immer versucht, durch gute Werke oder Opfer Gott wohlzugefallen. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Wir haben keinen Geist der Knechtschaft. Wir müssen uns nicht fürchten, reicht meine Gabe für mein Heil. reicht mein Opfer aus? Reichen die guten Werke, dass er mich wirklich liebt, dass ich gerecht gemacht bin, dass er mich frei gemacht hat? Nein, es würde niemals reichen. Aber ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Abba ist diese Koseform für Papi, Daddy. Und es ist so erstaunlich, im Neuen Testament liest du immer wieder von der Liebe des Vaters. Ich finde es bemerkenswert, dass viele der Apostel am Ende ihres Dienstes nichts anderes zu predigen haben als die Liebe Gottes. Paulus krönt sein theologisches Meisterwerk, den Römerbrief, mit dem Kapitel 8, was wir heute von Mark schon gehört haben, wo er über die große Liebe Gottes ins Staunen gerät. Sein Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 ist die Summe seiner Erkenntnisse und Einsichten. Im Brief an die Epheser spricht er davon hauptsächlich für ein Verständnis der Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes zu beten. Apostel Johannes hat am Ende seines langen erfüllten Lebens nur eins zu berichten: Gott ist die Liebe und wer in ihm ist, ist geliebt. Ich bin überzeugt davon, jeder Mensch ist mit dem Verlangen geboren, geliebt zu werden. Es gibt in uns, jetzt fällt mir der Name nicht, ein Prediger bezeichnet es als Wunde der Einsamkeit. Es gibt in uns etwas, das gefüllt werden will. Das ist eine Sehnsucht nach echter, bedingungsloser Liebe. Und das ist unter uns oder in heutigen Zeiten auch rar geworden. Und das ist ein einfacher Grund, uns fehlt oftmals das Vorbild einer wahren und reinen Liebe. Ich habe eine Mutter gehabt, die mich geliebt hat, aber diese Liebe war nicht perfekt. Ich hatte einen Vater, der abwesend war, mit dem ich mich vor seinem Tod versöhnen durfte. Aber mir hat das Vorbild gefehlt und da war ein Loch in mir. Da war eine Wunde in mir. Und wir versuchen, diese Wunde dann zu füllen. Und oftmals klopfen wir an den falschen Türen. Wir suchen nach Liebe und Zärtlichkeit. Wir wollen im Arm gehalten werden. Uns selbst durch die körperliche Gegenwart eines anderen Menschen spüren. Heutzutage verwechseln wir dann das oft mit freiem Sex oder wir holen uns das im Internet auf den einschlägigen Seiten. Aber es füllt es locker nicht. Oder wir schmecken den Hunger und Durst nach echtem Leben auf unserer Zunge und dann verwechseln wir das mit zu viel Essen oder unkontrolliertem Konsum. Oder wir wollen uns und unserem Körper etwas Gutes tun. Wir wollen uns pflegen. Und auf einmal wird unser Körper zum Götzen statt zum Tempel des Heiligen Geistes. Oder wir wünschen uns Begeisterung und Lebensfreude. Mein Vater hat sich sein Leben lang danach gesehnt, angenommen und geliebt zu sein. Und er hat das verwechselt mit der Flucht in Alkohol. Oder man taucht sogar ab in irgendwelche virtuellen Welten, weil man irgendwo diesen letzten ultimativen Kick sucht. Wir springen aus dem Flugzeug, wir machen Bungee-Jumping, wir gehen in den Extremsport, wir suchen irgendetwas. Aber es lässt sich da nicht finden. Wir finden es nur beim Vater im Himmel. Wir suchen nach Erkenntnis und Weisheit. Wir kaufen uns viele christliche Bücher. Wir reisen zu Konferenzen und Seminaren. Ist alles richtig und gut. Aber es darf nicht die Liebe des Vaters ersetzen. Du darfst diesen christlichen Konsum niemals verwechseln mit einer echten Beziehung zu Jesus. Und auch für uns junge Leute, wir flüchten vielleicht in die Welt der sozialen Medien oder auch für Ältere, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok etc. Die Unternehmen geben Milliarden dafür aus, uns durch irgendwelche Apps an dieses Smartphone zu binden. Wir tappen in diese Dopaminfalle und wir swipen und swipen und swipen und klicken und klicken und klicken und klicken. Doch kann das alles die Sehnsucht in uns stillen? Nicht wirklich. diese Heilung für unsere Wunde, die gibt es allein von Gott. Und wie heilt Gott die? Zuerst einmal müssen wir zurück ans Kreuz von Golgatha. Dort hängt der Sohn Gottes. Er nimmt all unsere Schuld auf sich. Die dunkle Wolke, die sich um uns lagert. Auch diese dunkle Wolke im Versuch, diese Wunde irgendwie zu stillen oder dieses Loch in uns zu füllen. Diese Flucht in irgendwas. Alkohol, Pornografie, Extremsport, falsche Beziehungen. Und da dürfen wir mutig vor seinen Thron kommen. Ich fand das Lied so, so gut. Das ist der geniale Liebesplan eines gnädigen, barmherzigen und liebenden Papa Gottes, eines Abba-Vaters. 2. Korinther 5, Vers 18, da schreibt Paulus, das alles aber kommt von Gott, vom Vater, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus, weil nämlich Gott der Vater in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete. Er rechnet uns das nicht an. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm laufen und ihm diese Schuld abgeben. Ja, wir brauchen das Kreuz zur Wiederherstellung einer zerstörten Gottesbeziehung. Aber der liebende Vater, der opferte seinen Sohn, er opferte sein Herz, er gab ihm das Kostbarste, was er hatte. Und damit steht die Liebe des Vaters im Fokus, wie er seine Kinder liebt. Nicht der Zorn eines heiligen Vaters verlangte nach dem Kreuz. Die Liebe des Vaters verlangte nach dem Kreuz. Die Liebe des Vaters bringt die Heilung, nach dem unser Leben verlangt. Und ich liebe das, wie der Tobi Teichen vom ICF München das immer wieder sagt. Er predigt immer von freudiger Buße. Freudige Buße. Und ich finde es so gut. Buße ist freudig. Warum? Weil es danach besser ist. Ganz einfach. Wir denken manchmal als Christen immer, Buße, jetzt bin ich erwischt. Nein, nein, das ist der Teufel. Der Teufel will dich erinnern, wie schlecht du bist. Das ist eine Lüge. Nee, es ist freudige Buße. Der Vater steht mit offenen Armen da. Erinnert euch an das Gleichnis von den zwei Söhnen? Der verlorene Sohn, der weggegangen ist. Der verlorene Sohn zu Hause ist nochmal ein anderes Thema. Und dann sieht er ihn zurückkommen. Er kommt voller Scham. Was macht er? Er rennt ihm entgegen. Sagt, du bist wieder da. Komm zu mir. Lass uns ein Mastkalb schlachten. Hier ist der Siegelring. Du bist nicht mehr Knecht. Du bist Sohn. Gerecht. Lass uns ein Fest feiern. Freudige Buße. Freiheit, Erlösung, Wiederherstellung. Ich habe diesen Satz kürzlich gelesen, ich fand das so gut. Liebe war, ist und bleibt seine Motivation. Das glaube ich auch in einem Liedtext. Es ist die Liebe Gottes, die ihn motiviert, all die Dinge zu tun, die er tut. Die Liebe des Vaters. Wie erlebe ich jetzt das, dass der Heilige Geist wirklich in mein Leben so ausgegossen wird? Du brauchst Zeit mit dem Heiligen Geist. Zeit mit dem Heiligen Geist bedeutet, ins Gebet zu gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Gebet manchmal ist, aber ich hatte ganz oft die Erfahrung, zu Beginn ist es erstmal Arbeit. Ich muss mein Fleisch überwinden, ich muss erstmal sagen, ich will jetzt beten. Ich scheide mich bewusst, in Beziehung mit dem Heiligen Geist zu gehen. Ich komme erst mal an, ich sitze. Ich lege meine Lasten ab. Ich bringe das ans Kreuz, was mich bewegt. Ich werfe meine Sorgen auf den Herrn. Ich bringe meine Lasten, lege es auf den Altar. Ich nehme Gottes Verheißungen in Anspruch. Ich proklamiere seine Wahrheiten über mein Leben. Dann gehe ich in Fürbitte für andere. Ich bete für meine Frau, meine Töchter, meinen Schwiegersohn, meine Familie. Ich bete für euch, fürs Quelltor, für die Gemeinde, meinen Arbeitsplatz, Vereine, Freundschaften. Dann danke ich Gott und bete ihn an. Ich bete ihn an. Und dann ist der Punkt, hier stoppen die meisten. Weil die To-Do-Liste ist fertig, die Häkchen sind abgehakt. Und genau jetzt ist der Moment zu verharren. Wir verpassen den Geist Gottes, wenn wir unsere Liste abgehakt haben und denken, ah, jetzt habe ich Frieden. Dabei ist da noch so viel mehr. Wenn wir alle unsere Bedürfnisse abgelegt haben und Gottes Gegenwart sind, dürfen wir uns jetzt vom Überwinden zu beten in den Genuss des Betens gehen. Von der täglichen Verpflichtung zum Lieblingsort deines Tages, wo du auf dem Schoß des Vaters sitzt und sagst, hier bin ich, sprich. Geist Gottes, lass den Himmel mein Herz fluten. Und dann wird es tiefer. Ich möchte das Beispiel eines Adlers geben. Manchmal kommt mir das Gebetsleben wie der Flug eines Adlers vor. Der Adler fängt an zu fliegen, schwingt sich nach oben und schraubt sich so hoch. Da sind dann Auf- und Abwinde, die muss er überwinden. Und irgendwann ist er dann über den Gipfeln. Da sind die Winde sanft und konstant. Und dann breitet er seine Schwingen aus. Und dann lässt er sich einfach so treiben. Er muss gar nichts mehr tun. Manchmal kommt er mir mein Gebetsleben auch so vor, da erstmal mich reinzuschrauben, die Punkte, die mir wichtig sind, loszulassen und dann auf dem Schoß des Vaters zu sitzen und zu sagen, okay, hier bin ich, tu du, was du tun willst. Und wo zu Beginn des Gebets noch meine Sorgen oder stürmische Winde sind, da kommen wir jetzt zum sanften, steten Wind des Heiligen Geistes, der uns trägt. Der Adler lässt sich jetzt tragen. Genauso ist dies der Punkt im Gebet, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wo er uns an himmlischen Orten zu verschiedensten Stellen trägt. Und dann trägt er mich an die Tankstellen des Himmels, wo der Himmel mein Herz durchflutet, wo Raum und Zeit nicht mehr wichtig sind, da die Gegenwart und Herrlichkeit seines Geistes sich zeigen. Wo du einfach verweilen willst, weil es keinen besseren Ort hier auf Erden gibt, als in der Gegenwart Gottes vom Himmel überflutet zu werden. Er hat mich an solchen Punkten oft an Orte gebracht, wo Heilung passiert ist. Orte, an denen ich meine Verletzungen und Narben an einem geschützten Ort vor ihm ausbreiten konnte. Den Großteil meiner inneren Heilung habe ich nicht durch das Gebet eines anderen, durch ein Buch oder ein prophetisches Wort erfahren. Den Großteil meiner inneren Heilung habe ich in meiner intimen Zeit mit Abba Vater erfahren, wie der Himmel mein Herz durchflutet hat. Er legte seine Hand drauf, heilte sie. Ich erlebte, wie seine Liebe mein Herz durchflutete und bin seitdem nicht mehr dieselbe Person. In Offenbarung 2 und 3 sind die Sendschreiben an die Gemeinden. In der ersten heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde an Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen. Du hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Klare, ehrliche Worte, die Johannes hier empfängt von unserem Vater im Himmel. Und kennt ihr das? Ich liebe so frisch bekehrte Christen. Die sind so feurig, die sind so verliebt, für die ist gar nichts unmöglich. Wenn es jemanden gibt, der Heilung braucht, sucht er einen frisch bekehrten Christen und lass ihn beten. Warum spreche ich das an? Wir sind, Kerstin, wir sind ja auch als Pastoren Seelsorger und Begleiter hier in der Gemeinde und begleiten auch immer wieder Ehepaare. Wir haben mittlerweile auch, kommen ja seit ein paar Jahren sehr viele Leute auch von außerhalb immer auf uns zu, die wir begleiten. Und gerade eben haben wir von außerhalb zwei junge Pärchen, mit denen wir ein Ehecoaching machen. Wir trauen sie nicht, also wir führen nicht die Hochzeit durch, aber wir dürfen sie begleiten in dieser Ehevorbereitung. Und es ist so herrlich, weil die zwei Pärchen, die sind einfach so verliebt. Die turteln und dann stellst du eine Frage und dann... Und das ist so, so schön. Und das hat mich erinnert, einfach auch an mein Verliebtsein mit Jesus. Und verstehe ich mich falsch, ich bin verliebt in Jesus. Aber ich merke in meiner eigenen Ehe, Kerstin und ich, wir sind jetzt seit 95 verheiratet, im Juni werden es 31 Jahre. Genau, oder? Ja. Und man kann sich an vieles gewöhnen. Und wir haben immer wieder ganz bewusst die Entscheidung getroffen, wir wollen bewusst an unserem Miteinander atmen, arbeiten. Wir wollen bewusst in unsere Kommunikation investieren. Wir wollen bewusst in unsere Intimität investieren. Wir wollen bewusst in unser gemeinsames Gebet und Zeit mit Gott investieren. Wieso? Weil es sonst abflaut, weil es sonst lau wird. Weil das Feuer erstickt wird durch die Sorgen des Alltags oder irgendwelche Dinge. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit unserem Vater im Himmel oder mit Jesus. Ich glaube, wir dürfen und müssen immer wieder an diesen Ort hinkommen und sagen, durchflute mich mit deiner Liebe und ich will verliebt sein in dich wie am ersten oder dritten oder siebten Tag. Er ist da, er steht mit offenen Armen da. Er ist immer verfügbar. Es ist unsere Verfügbarkeit, die es ermöglicht. Und so lade ich dich heute ein, lass dein Herz vom Himmel durchfluten. Und ich lade dich heute ganz bewusst ein, dies zu tun. Wir hatten schon eine geniale Zeit in Gottes Gegenwart. Wir könnten jetzt wieder in Gottes Gegenwart treten, doch dadurch wird es nur ein weiteres Erleben im Gottesdienst und du hast nicht begonnen, es dir zu Hause zur Gewohnheit zu machen. Und vielleicht hast du es schon als Gewohnheit. Wunderbar, genial, herrlich. Aber wenn du möchtest, dass der Himmel dein Herz durchflutet, dann starte bei dir zu Hause. Der Sonntag ist nicht deine Oase, nicht dein Fundament. Der Sonntag ist eigentlich der Höhepunkt der Woche, an dem wir zusammenkommen, jeder etwas mitbringt und beiträgt. Ein Ort der Feier, des Danken, des Jubelns. Aber deine tägliche stille Zeit im Heiligen Geist mit dem Vater und Jesus, das ist deine Oase, das ist dein Fundament. Und auch ganz wichtig, es ist nicht irgendeine YouTube-Predigt, die du gerade gut findest. Nicht dein letztes geistliches Buch, das du gelesen hast. Versteht mich nicht falsch, das sind alles gute und wichtige Dinge. Ich glaube, ich habe 500 gute Bücher zu Hause. Aber nichts kann deine persönliche Beziehung zu Gott ersetzen. Es kann es nicht und es soll es auch nicht. Wenn du in deinem Kämmerchen bist, mach es dir zur Gewohnheit, auch nicht nur deine Liste abzuhaken. Lerne, in Gottes Gegenwart zu verharren. Lerne, Gott zu genießen. Im Ausharren, im Warten offenbart sich der Vater. Wie geht es ganz praktisch? Nutze deine Morgende. Falls deine Morgende zu beschäftigt sind, nutze deine Abende. Sag nicht, du hast keine Zeit. Lass den Fernseher aus, leg dein Handy zur Seite, lass deinen Roman geschlossen, übertreibe nicht mit dem Sport, priorisiere deine Zeit mit dem Heiligen Geist an oberster Stelle. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und das ist mein Gebet heute Morgen für uns. Geist Gottes, fließe und überflute du unsere Herzen mit dem Himmel. Gießt du aus, wie nur du es kannst. Jesus, wir lieben dich so sehr, wir wollen einfach mehr von dir. Wir strecken uns aus nach dir, wir wollen dich erleben wie nie zuvor. Danke, dass du all unsere Schuld, all unsere falschen Versuche, diese Löcher zu füllen, am Kreuz getragen hast. Wir bringen dir unsere Sünde und unsere falschen Wege und bitten dich um Vergebung. Und danke, dass wir frei sind von Scham. Wir sind nicht unsere Fehler, wir sind nicht unsere falschen Werke. Wir sind nicht mal mehr Knechte des Gesetzes, wir sind Söhne und Töchter des allmächtigen, liebenden Vaters. Und wir kommen mutig zu dir, wir kommen mutig vor deinen Thron. Danken dir, dass du uns umarmst mit einer Liebe, die so bedingungslos ist und so tief, dass wir uns einfach fallen lassen können. Jesus, wir legen ab allen Stolz, alle Besserwisserei. Wir sagen dir, wir wissen es nicht, wir können es nicht allein, wir brauchen dich. Der Vater im Himmel liebt euch so sehr, wirklich so, so sehr.